Also diese Predigt heißt Hinter dem Lager gehen und wurde gehalten am 19. Juli 1964 in der Brenham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. In dem Wort Hinter dem Lager gehen steckt im Englischen aber auch die Bedeutung, dass man erst im Lager gewesen sein muss und dann durch das Lager gegangen ist und dann hinter dem Lager ist. Also, diese Predigt heißt Hinter dem Lager gehen. Lasset uns einen Augenblick noch stehen bleiben. Lieber Gott, wir sind so dankbar dir gegenüber für dieses Vorrecht, was du uns wiedergibst, hier im Hause Gottes zu stehen und den lebendigen Gott anzubeten. Wir sind dankbar, dass uns immer noch dieses Vorrecht im Lande gewährt wird. Und nun, wir sind dankbar für diese treue Menschen auch, Herr, die so viele Meilen gekommen sind, hunderte von Meilen, viele von denen. Und einige von denen werden versuchen, nun heißt es wirklich, ihren Zurückweg nach Hause heute Abend zu stürmen. Aber ich habe gesagt, ihren Weg nach Hause zu rasen und über die Straße, andere Straße überqueren. Gott, ich bete, dass du mit ihnen sein möchtest und ihnen helfen möchtest. Führe sie, o Vater. Wir danken dir für diese kleine Regenschauer, die für kurze Zeit die Luft gekühlt hat. Und Vater, wir beten, dass du uns heute Abend in deinem Wort begegnen möchtest. Denn darum sind wir hier zusammen, Herr, das ist, dich in deinem Wort zu begegnen. Hilf uns, Herr, dass uns versammelt sein nützlich ist für dein Königreich und dass wir so geholfen werden, dass wir andere helfen können. Gib diese Dinge, wir fragen das im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich habe gerade ein paar persönliche Aussprache dort drinnen gehabt. Und gerade vor die Versammlung anfing, gab Billy mir noch eine ganze Ladung davon, bis dass ich kaum noch weiß, wo ich anfangen soll. Aber wir beten, dass Gott eure Anstrengung segnen möchte, dass ihr hier für die Abendversammlung geblieben seid. Und nun, so Gott will, am nächsten Sonntagmorgen werde ich wieder eine Versammlung habe. Ich redete gerade zu dem Prediger und das klappt alles. Und nun, ich wünschte, ich hätte Zeit, jeden guten Freund, den ich hier habe, zu erwähnen. Aber ich weiß, ihr wartet und es heißt. Und so werde ich die Zeit auslassen und nur sagen, Gott segne euch. Wisst ihr, ich weiß von keinem größeren Sache, wonach jemand mich fragen könnte, als zu sagen, Gott segne euch oder Gott segne dich. Seht ihr, wenn ihr das tun werdet, das ist alles, was ich brauche. Nur das. Ich denke, das ist auch das größte Wort, das ist die größte Ausspruch, die man tun kann, Gott segne dich. Und nun, und ich weiß, ihr tut das auch. Und wie ich vor eine kurze Zeit zu meiner Frau sagte, also ich versuchte ein Bad zu nehmen und ich konnte nicht trocken werden. Ich machte mich trocken und da war ich schon wieder nass. Und dann machte ich mich wieder trocken und ich konnte sogar mein Hemd nicht ankriegen. Und es ist eben anders als in Tucson hier. Es ist da, wo zweimal so heiß, aber dann, also da hast du überhaupt keinen Schweiß. Da ist keine Feuchtigkeit in der Luft. So, es trocknet, sobald es herauskommt. Es trocknet weg, sobald es herauskommt. Und wenn du dort einen Topf mit Wasser hinsetzt, dann ist es auch schon weg. Also dort kannst du einfach nicht schwitzen, weil es ist schon weg von dir, bevor du überhaupt transpirieren kannst. Und du schwitzt schon richtig, aber du siehst nichts davon. Und also ich hatte hier wirklich eine furchtbare Zeit, um überhaupt trocken zu werden. Aber jetzt triefe ich schon wieder. Und als ich dann hier zurück war im Raum, dann hatten wir noch 7 oder 8 Menschen und die waren wirklich in Not. Und um die sollte man sich sofort kümmern. Und nun, der Grund, dass ich gefragt habe, dass ihr hier bleibt und dass ihr kommt, ist, weil ich fühle, dass es euch nützt, dass es uns nützlich ist. Also ich möchte sowas nicht tun, Freunde, und ich denke zu viel von euch, dass ich euch nur hätte kommen lassen, um jemanden zu hören oder zu hören, was ich zu sagen habe oder irgendetwas. Nein, das hätte ich nicht getan. Das würde auch nicht richtig sein. Und es würde auch nicht meine Liebe euch gegenüber zeigen, nur deswegen zu kommen. Und ich glaube auch nicht, dass ihr gekommen wäret, obwohl ich weiß, ihr liebt mich, wie ich euch liebe. Und ich weiß, ihr würdet solche Dinge sonst nicht tun, wie ihr sie jetzt tut. So, ich denke, halte genug von euch, dass ich euch nicht in solch einer Hitze sitzen lassen möchte, wenn ich nicht denken würde, dass etwas euch helfen könnte. Und dann, bevor ich hierher komme, versuche ich immer mein Bestes vor Gott, ein kleines etwas sorgfältig auszuwählen, eine Schriftstelle oder irgendwie, und dann seine Führung zu fragen, das ist das Letzte, bevor ich von zu Hause weggehe. Nämlich, Herr, Gott, hilf irgendwie und gib alles, was du kannst an diese lieben Menschen. Und ich erwarte und glaube, dass ich immer bei euch leben werde, immer mit euch sein werde. Ich glaube, dass dieses jetzt hier die kurzeste Zeitspanne davon ist, während wir hier so zusammenstehen. Wir werden aber in der Ewigkeit zusammen sein, seht ihr? Ich glaube das, ich tue das und ich möchte euch helfen. Und wenn ich etwas falsch sage, der himmlische Vater weiß, dass es nicht ist, weil ich das beabsichtige zu tun. Es ist, weil ich es nicht anders wusste. Also ich habe es unwissend getan. Deshalb meine Verantwortung für euch bewusst seid und mit meinen Händen auf diesem Evangelium möchte ich euch immer gerade halten in den Seiten von dieser Bibel. Und viele Male kommen die Menschen zu mir und sagen, Bruder Branham, also wenn du doch nur mal zu uns rauskommst und sagst, so spricht der Herr zu meinem kleinen Kind, das krank ist, dann wird es gesund sein. Also komm doch nur mal heraus und sage nur, es wird gesund sein. Das ist alles, was wir von dir wünschen. Nun, das ist wirklich treue und auch lieblich und wie schätze ich das. Aber wisst ihr, ich kann das nicht tun, bis er es mir erst gesagt hat. Seht ihr, ich kann beten für das Kind, kann alles tun. Aber seht ihr, was wohl, wenn ich dahin gehe unter Begeisterung und ich sage sowas. Seht ihr, dann würde es sein, und wenn ich dann sagen würde, so spricht der Herr, dann würde es in Wirklichkeit meine Begeisterung sein, die das sagt. So spricht also meine Begeisterung. Seht ihr? Und dann könnte es geschehen. Aber es könnte auch nicht geschehen. Aber was wohl, wenn diese gleiche Person unter meiner Begeisterung ist und es geschieht nicht, dann könnte diese Person in einen Fall kommen, wo es auf Leben und Tod geht. Und wo würde dann ihr Vertrauen sein? Sie würde sich wieder fürchten, dass ich vielleicht wieder unter einer Begeisterung bin. Seht ihr? So, wenn ich so etwas sage, dann möchte ich todernst sein und dass es immer so richtig ist, wie ich nur weiß. Und dann, wenn er dann zu mir spricht, dann kann ich auch nur das sagen, was er mir gezeigt hat. Ob es nun Böses oder Gutes ist, dann muss ich es sagen. Und so dann und wann ist es nicht erfreulich, um Menschen diese Dinge zu sagen. Aber dann bin ich doch genauso pflichtgebunden, den Leuten zu sagen, diese üblen Dinge, die denen widerfahren werden, genauso wie ich auch in der Pflicht gebunden bin, denen die gute Dinge zu sagen, die ihnen widerfahren wird. Und zum Schluss, wir wollen doch der Wille des Herrn tun. Und so dann und wann ist der Wille des Herrn in Widerspruch mit unseren Wünschen. Aber doch, wenn wir der Wille des Herrn wollen, dann ist es genauso kostbar zu wissen, das Böse, was uns widerfahren wird, wenn es der Wille des Herrn ist. Also, ob es nun gut oder böse ist, es ist der Wille des Herrn und das ist, was wir tun wollen. Und ich weiß, dass wir auch auf diese Art und Weise die Sache anschauen. Und nun, ich weiß, die Brüder hier, gewöhnlich haben die nur 30 oder 20 Minuten eine Botschaft am Sonntagabend. Und ich weiß nicht, ob ich das auch kann. So, ich werde aber mein Bestes tun, was ich kann. Nun, ich denke, dass sofort hiernach ist eine Tauffeier. Und ich hörte, dass eine große Gruppe Menschen heute Morgen getauft wurde. Ja, fortwährend wird hier getauft. Prediger, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Gemeinde Gottes, Lutheraner und was dies mehr sei. Sie kommen und werden getauft im Namen des Herrn Jesus Christus. Und vor Gott, wenn ich vor dem Gericht zu stehen habe, dann habe ich mich auch deswegen zu verantworten. Und wenn ich in alle Dinge meines Lebens mich so klar gerechtfertigt wusste, wie in dieser Sache, dann wäre ich jetzt auch fertig für die Entrückung. Denn ich weiß, dass es eine Evangeliumswahrheit ist. Seht ihr, es ist die Wahrheit. Es gibt nicht eine Schriftstelle in der Bibel, wo irgendjemand je getauft wurde, anders als im Namen Jesu Christi. Das ist der Auftrag des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dieser Auftrag heißt nur, gehe deshalb hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Das ist nicht ein Titel über denen anrufen, aber sie taufe im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und das ist der Herr Jesus Christus. Jeder Mann in der Bibel wurde getauft im Namen Jesu Christi und die Bibel sagte, dass wer ein Wort da herausnimmt oder ein Wort hinzufügt, also wie es auch sei, wehe denen. So, ich habe genug zu fürchten, dass ich etwas hinzutun würde oder etwas von der Schrift wegnehmen würde. Es hat mir schon oft in Schwierigkeiten gebracht, aber ich bleibe dabei. Er ist meine Verteidigung. Und es hat schon veranlasst, dass es mich von manchen Freund getrennt hat. Sie habe sich einfach deswegen von mir getrennt. Aber solange als ich diesen Freund hier halte, der Herr Jesus, und er ist das Wort, dann tut es nichts zur Sache, wie rau der Pfad ist und wie hart der Weg. Also er ging den gleichen Weg. Und wenn Sie, der Meister, das Haus von Beelzebub genannt habe, wie viel mehr werde Sie dann seine Jünger so nennen. Nun, der Herr möge mit euch sein und euch segnen in diese kommende Woche und euch das Beste geben, was ich vor Gott beten kann, dass er das euch geben möchte. Das ist mein Gebet. Und nun, wir werden jetzt lesen von diesem teuren Wort. Und nun bedenke wieder, am Mittwochabend, und dann spricht Bruder Brenham, spricht mit Bruder Neville über diese Versammlung, am Montag und Dienstag ist Hausgebetsversammlungen. Und ich denke, die Menschen wissen das. Bruder Junior Jackson ist ins Gebäude. Bruder Jackson. Gut, und noch ein Bruder Jackson. Jawohl, ich. Und Bruder Don Rudell ist im Gebäude heute Abend. Bruder Don, oh da. Und viele von den anderen Brüdern, ich sehe hier Brüder von Arkansas und Louisiana und von verschiedenen Städten aus dem ganzen Land. Und ich habe einige ältere Brüder hier auch heute Abend. Ich habe hier Bruder Thomas Kitt, ihr sitzt gerade hier an der rechten Seite. ist 84 Jahre alt, in ein paar Tagen. Und ungefähr drei oder vier Jahre, wurde sein Prostat operiert. Und er lag im Sterben an Krebs. Und der Arzt hatte ihn einfach zur Seite gelegt, um zu sterben. Und ich liebte es immer, um meinen alten Wagen zu ruinieren, indem ich zu ihm fuhr in Ohio. Und der Herr Jesus heilte ihn vollständig. Und hier ist er und sein kleiner Partner ist auch heute Abend. Und wie viele von euch kennen sie? Also vielleicht einige nicht. Aber hier ist ein Mann und eine Frau, die schon das Evangelium predigten, bevor ich geboren wurde. Denkt nur daran. Und ich bin ein alter Mann, seht ihr. Nun, und wenn ich sie dann anschaue und sie gehen noch immer, dann bekomme ich wieder Mut. Und wir kennen auch alle Brüder Bill Doe. Er sitzt da in der Ecke. Und oh, wie dankbar sind wir für alle Segnungen, alle großen Segnungen Gottes. Und möge sie weiterhin mit uns sein, bis diese letzte Posaune erklingt. Und wisst ihr, dann werden wir zusammen aufgenommen werden, den Herrn entgegen der Luft. Denkt nur daran, da werden Menschen fehlen. Und sie können dich auch nicht mehr sehen. Aber wir werden dann uns fügen mit der Rest von dieser Gruppe. Und die lebendig sind und übrig bleiben, bis zum Kommen des Herrn, werden nicht zuvorkommen, eigentlich heißt es hindern, heißt es hier, hemmen, also werden nicht zuvorkommen denen, die entschlafen sind. Nicht tot, Christen sterben nicht. Sie haben nur eine kleine Ruhe, das ist alles. Oh, und dann wird die Posaune Gottes erklingen, und die Toten in Christi werden aufstehen zuerst und werden vielen erscheinen. Und da kann es passieren, dass du da stehst und du schaust und du sagst, ja, aber da ist doch Bruder. Ja, und du weißt, das dauert nicht mehr zu lange. In ein paar Minuten, dann werden wir verwandelt werden in einen Augenblick, in einen Augenzwinkern. Und dann werden wir zusammen sein mit die, die fehlen auf Erden und den Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Und wir denken an alle denen, an all das, was wir gesehen haben in der Schrift. Diese ganz klare Bestätigung von der Stunde, worin wir leben. Und es könnte schon geschehen, bevor die Versammlung zu Ende ist. Denk nur dran, heute Abend. Und dann, hierin oder mit dem, nahen wir uns jetzt sein Wort. Während wir jetzt Hebräer 13 aufschlagen, werden wir lesen, 10. bis 14. Vers von Hebräer 10, Entschuldigung, von Hebräer 13, Vers 10 bis 14. Und nun, wie ich schon gesagt habe, wenn wir unsere Fahne Ehre erweisen, was schön ist, dann stehen wir immer, wenn wir diese Ehre erweisen. Und bei allen großen Ereignissen stehen wir in Respekt, wenn wir zum Beispiel den Gruß bringen an diesem Lande. Und wenn sie unserem Volkslied spielen, der Star-Spangled-Banner, dann stehen wir auch stramm. Und als christliche Soldaten lassen wir jetzt auch stramm stehen, während wir das Wort Gottes lesen. Hört jetzt gut zu auf dem Lesen des Wortes. Der Grund, dass ich es lese, ist, weil meine Worte fehlen oder verfehlen. Aber seine Worte werden das nicht tun. So, wenn ich sein Wort alleine lesen würde, würdet ihr alle gesegnet sein. Also, 10. Vers vom 13. Kapitel der Hebräerbrief. Wir haben ein Altar, von welchem kein Recht habe zu essen, die der Hütte dienen. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, durch den Hohepriester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, sein Schmach tragend. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die die zukünftige. Herr Gott, der du verantwortlich bist für dieses Wort und verantwortlich dafür, dass es sorgfältig getragen wurde durch die Zeitalter hindurch, auf das es jetzt zu uns reinkommt. Es ist ein jungfräuliches, reines Wort Gottes. Oh, wir halten es in diesem Moment in unserem Herzen fest. Herr, zerbreche jetzt diesen Text eigentlich, breche diesen Text auf, aber so lege es aus, nicht? Herr, in ein Bau heute Abend, in eine Predigt für uns heute Abend, dass wir als Kinder des Menschen, als Menschenkinder verstehen möchten, die Geboten Gottes. Das fragen wir im Namen Jesu. Amen. Nun, mein Thema für diese Abend ist hinter dem Lager gehen. Es ist ein ziemlich kleines Thema und es ist auch ein bisschen merkwürdig. Aber wisst ihr, gewöhnlich finden wir Gott in diese merkwürdigen Dingen. Die Welt wird immer so ganz, rennt sich immer so fest in Gewohnheiten, bis dass alles, was von der normalen Tendenz abweicht, einfach merkwürdig wird, komisch wird. So wie ich hier auch vor ein paar Tagen gepredigt habe in der Tabernakel über den komischen Couch. Und der Bauer ist ein merkwürdiger, ein komischer Couch für den Geschäftsmann. Und der Geschäftsmann ist ein komischer Couch für den Bauer. Und der Christ ist ein komischer Couch für den Ungläubigen und so weiter. Also, du bist immer der Verrückte von irgendjemand. So, alles, was ungewöhnlich ist, dass dadurch wirst du also ein bisschen Tor, also du wirst ein Tor. Also alles, was abweicht von der normalen Tendenz. Und deshalb, Gottes Menschen und seine Propheten, seine Botschafter durch die Zeitalter, die seine Botschaft von dem Wort getragen haben, wurde immer von der Außenseite als ein Tor betrachtet. Noah war ein Tor in den Augen von dieser großintellektuellen Welt, wo er predigte, wo er zu predigte. Und Noah und auch Mose, meinte er, war ganz bestimmt ein Tor in den Augen von dem Pharao, als er doch schon seinen Fuß auf dem Throne hatte und verließ es alles für eine Gruppe von Dreckschmierer, so wie sie dachte. Und Jesus war ein Tor für die Leute. Und der Rest von denen, die gearbeitet und gelebt haben vor Gott, wurde immer als Toren betrachtet. Also sie musste hinter dem Lager gehen. Sie mussten das. Und immer mehr komme ich dazu zu glauben, dass die Menschen nicht mehr zu Christus herankommen, also nicht mehr Christus erreichen. Nun, ich bin hier, um auf jede mögliche Art und Weise zu helfen, wie ich nur kann. Und um meine Behauptung so klar zu machen, wie ich sie nur klar machen kann. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Geduld mit mir habt. Und ich schaue, und ich habe gepredigt, durch das Land und die Menschen beobachtet. Und ich bin vollständig überzeugt, dass die Menschen nicht mehr Christus erreichen. Und ich glaube, dass der Feind hat da eine Hemmung reingeworfen. Weil, also der Grund, dass ich dieses glaube, ist, dass er ist nicht mehr der Punkt, worauf gewiesen wird, worauf hingewiesen wird. Sie sind entweder hingewiesen worden auf ein Dogma oder eine Lehre, oder eine Partei, oder eine Erfahrung, oder eine Sensation, oder etwas, aber an der Stelle davon, dass sie auf Christus und das Wort hingewiesen wurden. Und das ist auch, warum ich denke, dass die Menschen ihre ewige Bestimmung ruhen lassen auf irgendein Dogma oder Sensation. Wie einige auch sagen, ich habe im Geiste getanzt, oder ich sprach mit Zungen. Oder ich fühlte das Feuer über mich laufen. Und weißt du, alle diese Dinge können nachgeahmt werden vom Teufel. Es gibt aber ein Ding, und das kann nicht nachgeahmt werden, das ist das Wort. Und in dieser Diskussion zwischen ihm und Jesus hat Jesus ihn jedes Mal zurückgeschlagen mit: Da steht geschrieben. Das ist das Wort. Und ich glaube, dass heutzutage, dass das der Grund ist, dass die Menschen nicht mehr zu Christus kommen, ist, weil sie sind, wenigstens viele von denen, sind ausgerichtet auf eine Denomination, nämlich komm zu unserer Kirche und trete die bei und du sollst unseren Katechismus lesen oder glaube unsere Lehre oder irgendein System von irgendeiner Sorte. Sie sind falsch gerichtet und ihr Benehmen und ihr Leben, dass sie ohne Christus beweist in ihrem eigenen Leben, dass sie ohne Christus leben. Und gerade anhand davon wird es auch bestätigt, an dem, was sie tun, nicht. Zum Beispiel, also ich möchte nicht die Gefühle von irgendjemandem verletzen, aber durchs ganze Land hin habe ich die Frauen verurteilt und verdammt, weil sie kurze Haare tragen. Das ist die Bibel. Und ich habe die Frau verurteilt wegen ihrer Hose, dass sie Make-up habe. Und es wird jedes Jahr schlimmer. Es zeigt, dass es noch einen Finger gibt, irgendwo, der auch weist, ein anderer Weg. Und sie kommen nicht hindurch bis auf Christus. Und sie sagen, wir gehören seine Kirche, unsere Gemeinde tut, also, es macht nichts aus, was deine Kirche oder Gemeinde glaubt. Gott sagt, es ist falsch. Und wenn sie hindurchdringen würden bis auf Christus, würde sie auch damit aufhören. Und nicht nur das, aber ein Mann würde auch seine Stellung einnehmen. Und wenn er durchgedrungen ist bis auf Christus, würde er auch gegen diese Dinge sein. Und Männer würden es nicht erlauben, dass ihre Frauen sich so benehmen. Echte Männer, die möchten auch, dass ihre Männer, ihre Frauen sich so benehmen. Ein junger Mann hier in dieser Stadt hat vor einige Tage zwei andere junge Männer umgebracht. Und sie waren hier bei einer bestimmten Tankstelle. Ihr aus Jeffersonville habt das wohl in der Zeitung gelesen. Und dieses junge Mädchen, aus der späteren Geschichte stellt sich heraus, dass das seine Frau war, rannte in diese Tankstelle mit kaum etwas an. Und da saßen zwei andere junge Männer und diese machte irgendeine Bemerkung. Und der Tankwart hat deswegen die zwei Jungs umgebracht. Und nun wurde er verhaftet, deswegen und vor dem Gericht gebracht. Und der Richter fragt ihn, ja, warum hat sie sich so gekleidet? Und der sagte, na, ich denke, das sah doch nett aus. Also, nun, da ist etwas verkehrt mit diesem Mann. Und ich kümmere mich nicht darum, ob er, also, wenn er ein Sünder ist, da ist doch etwas Verkehrtes mit ihm. Seine Liebe zu dieser Frau kann nicht echt sein, wenn er sie herausschickt wie ein Köder. Da ist etwas falsch. Ja, sind diese Menschen dann sich nie im Klaren darüber geworden, dass sie zwischen Gut und Böse unterscheiden können? Habt ihr diese neue Badeanzüge gesehen, die sie rausbrachten? Und wisst ihr auch meine Voraussage, dass die Frauen zum Schluss so weit kommen würde, dass sie Feigenblätter vorhatten? Da habe ich vor 33 Jahren schon ausgesprochen. Und nun haben sie jetzt, sind gekleidet in Feigenblätter, durchsichtige Kleidung. Das Wort des Herrn verfehlt es nie. Und das sollte gerade stattfinden vor der Endzeit. Also es sollte wieder zum Feigenblatt hinkommen. Und ich las das alles in Live illustriert. Und das wurde gesagt 33 Jahre vor die Frauen in ihrem Fall kamen oder bevor die Frauen fielen, wenn ich es wörtlich übersetze. Das wurde 33 Jahre gesagt, sage ich jetzt nochmal sagen, bevor die Frauen fielen, möchte ich es mal übersetzen. Und es wurde gesagt, wie sie es in diesem Tag tun würde. Und hier sind wir jetzt. Und wie sie dann auch Kleidung trage wie ein Mann und wie Unmoral von diesen Frauen auf den niedrigsten Stand sinken würde, also der niedrigste von allen Ländern, die es gibt in der Welt, ist Amerika. Also sie ist der schmutzigste von der ganzen Gesellschaft, auch in Übereinstimmung mit der Statistik. Und die Anzahl von Ehe- und Ehescheidungen sieht in diesem Land höher als irgendwo anders in der Welt. Und andere Länder tun es nach. Aber wir haben sonst immer von Frankreich nachgemacht, diese Schmutz und Dreck von jenem Land. Aber nun holen sie ihre Kleidung von uns her. Wir sind nämlich noch über ihre Grenze hinausgegangen. Ich weiß, es gibt einige, da ist schon ein Grund, dass die Menschen nicht mehr hindurchdringen bis auf Christus. Wenn sie es würde, würde sie sich nicht so benehmen. Jesus hat außerhalb den Toren gelitten, dass er sein Volk heiligen möchte mit seinem eigenen Blut. Heiligung kommt von einem griechischen zusammengestelltes Wort und das bedeutet gereinigt und zur Seite gestellt für den Dienst. Und wenn Gott sein Volk reinigt mit dem Blut Jesu, dann reinigt er sie von dem Schmutz der Welt und stellt sie zur Seite für den Dienst. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Sogar die Leute des vollen Evangeliums sind wieder direkt zurückgekommen in dem Gleise, wo sie herausgekommen sind. Ja, was war die Pfingstgemeinde vor 40 oder 50 Jahren? Oh, sie verfluchte und verurteilte und belächelten diese Gemeinde, woraus sie gekommen waren, ihre eigene Denominationen. Ja, und was taten sie? Genau wie ein Hund, der zu seinem Gespei zurückgeht. Oder ein Schwein, der zum Wälzen im Kot zurückkehrt. Sie kehrte um an der gleichen Stelle, wo sie einst herausgehauen wurde. Und nun sind ihre Gemeinde genauso schmutzig wie der Rest von denen. Ja, es war schon etwas, was ich sagte heute Morgen. Diese Menschen hier sind wie Petrus es sagte in Matthäus 17, Vers 48, wo er sagte, es ist gut, um hier zu sein. Lasset uns drei Zelten bauen. Aber der Geist bat sie, es nicht zu tun und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, hör auf ihn. Und er ist das Wort. Und das ist, wo wir auch hinschauen, zu dem Wort hin. Nicht Begeisterung oder irgendetwas anderes. Er ist mein Wort, hör auf ihn. Und was haben sie dann gesehen, nachdem diese Stimme zu ihnen gesprochen hat? Sogar Moses und Elia waren nicht mehr da. Noch gab es einen Glaubenssatz, noch war irgendetwas anderes übrig als Jesus alleine. Und er ist das Wort, das ist alles, was sie sahen. Nun, mit ihm, also es muss heißen, Matthäus 17, Vers 8, da steht es geschrieben. Und nun, ohne Lager gehen. Also wir finden, dass in ihrem Lager, wo dieses große Ereignis ja stattfand, da auf dem Berg der Verherrlichung, wie später Petrus es auch später nannte, der Heilige Berg, wo er ihm begegnete mit denen. Nun, ich glaube nicht, dass der Apostel hier gemeint hatte, dass dieser Berg heilig war. Er meinte, es war ein heiliger Gott auf den Bergen. Denn es ist keine heilige Kirche oder es gibt keine heilige Kirche oder Gemeinde. Es gibt auch keine heilige Menschen. Er sagt eigentlich wirklich, es ist kein heilige Mensch. Es ist der Heilige Geist in den Menschen. Der Heilige Geist ist heilig. Und er ist der Direktor und dein Leiter, dein Führer. Und wir finden dann in diesem kleinen Lager da auf dem Berg der Verherrlichung, dass ihnen aufgetragen wurde, zu hören. Der einzige Auftrag, den sie bekamen, war, das Wort zu hören. Ein Ding sahen sie, Und das war nicht ein Glaubensbekenntnis, sie sahen nichts anderes als Jesus alleine. Aber er ist das Wort Fleisch geworden. Oh, wie schön ist das, in dem gleichen Lager, das war im Garten von Eden. Als Gott seine Gemeinde dort befestigte oder festigte oder stärkte oder umgürtete oder umbaute, im Garten von Eden, sein Volk. Sie hatten auch ein Mauer, um dahinter zu bleiben, das war das Wort. Sie hatte ein Schild, sie hatte ein Waffen, ein Ding, weil Gott wusste, dass das der Teufel schlagen würde. Und das ist das Wort. Und Jesus tat das Gleiche. Es ist das Wort, es steht geschrieben. Und dann ein englisches Wortspiel, aber das kann man hier nicht rausholen. Und Satan versuchte, es zu verbergen. Nicht es zu wiederholen, aber es zuzudecken vor ihm. Also in Englisch heißt es, Satan versuchte es zu quote, nicht zu quote. Ne? Aber Satan versuchte es zuzudecken, aber nicht zu wiederholen. Und Jesus sagte, es steht geschrieben. Nun, und wir müssen bei dem Wort bleiben. Und in diesem kleinen Lager, das sie dort hatten mit Petrus, Jakobus, Johannes, Jesus, Moses und Elia, also, und in ihrem Lager hat sie das himmlische Heer der Schatten oder der Feuer, der Feuersäule des Lichtes, hing da in dieser Wolke, die der Herr Jesus verherrlichte. Schwer zu übersetzen, also, und in ihrem Lager sahen sie das himmlische Heer der Schatten oder der Lichtsäule hing in dieser Wolke, die Jesus, der Herr, verherrlichte. Und als sie dann bereit waren oder fertig waren, um eine Denomination zu machen, einer für das Gesetz und einer für die Propheten und so weiter, sagte die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, hör ihn. Und also der Auftrag, den sie dort bekamen, war genau der gleiche wie im Garten Eden. Bleibe bei dem Wort. Und das ist Gottes Lager für seine Leute. Aber es scheint, dass heute zu Tage ein Tag ist, wo die Menschen in alle Dinge, in Bezug auf alle Dinge, hinter dem Lager gehen. Sie gehen durch das Lager hindurch und dahinter. Wisst ihr? Mir wurde mal vor einiger Zeit erzählt, dass sie jetzt ein Jet-Flugzeug haben, das macht ja sowieso so viel Krach, wie wir das hier auch hören, dass die Fensterscheiben sich schütteln. Und dass dieses Flugzeug so schnell geht, bis dass es seine eigene Schallmauer durchquert. Seine eigene Schall durchquert oder Schallmauer durchbricht. Und als es dann, und wenn es dann durch seine eigene Schallmauer hindurch ist, dann ist es fast unbegrenzt, was es alles tun kann oder tun wird. Und ich denke, dass wir hier eine große Lektion bekommen. Also, wenn wir doch mal durch unsere eigene Schallmauer in das Wort Gottes hindurchgehen, dann ist es unbegrenzt, was Gott mit einem Menschen tun kann, der bereit ist, hinter dem Lager zu gehen, das Lager des Menschen. Nun, wir sehen, dass das Gehe hinter dem Lager, gehe hinter, also ich sehe, dass der Satan auch seine Leute hinter dem Lager des Verstandes nimmt. Weil das Lager, nämlich von normal Verstand. Satan nimmt seine Leute auf einen anderen Weg hinter dem Lager. Gott nimmt seine Leute auf diesem Weg hinter dem Lager und Satan nimmt sie hinter dem Lager von normaler Anstand. Wenn es so weit kommt, dass die Menschen sich benehmen und tun also anhand von den Dingen, die sie heute zutage tun, läuft, also in Bezug auf Moral und so weiter, also es ist einfach hinter meine Gedanken, es geht über meine Gedanken, wie ein Menschen seine Frau, wie ein Mann seine Frau so gekleidet da sitzen lassen kann. Und dann noch jemand schlägt, weil er zu aufdringlich wurde. Das ist hinter normal verstand. Also, ihr sollte eigentlich Besseres gewusst haben. Es ist auch hinter normaler Anstand. Ja, wo ist hier das Ende? Irgendeine Frau oder irgendein Mann in meinem Alter, vielleicht darf ich euch dieses fragen. Was wohl, wenn meine Mutter oder eure Mutter vor 50 Jahren da auf der Straße gehen würde, mit einer Hose an oder Bikini an? Ja, wie, was hättet ihr angerufen? Also das Gesetz hätte sie sofort eingerechnet und sie in einen Ehrenanstalt eingesteckt. Eine Dame, die aus dem Hause geht, ohne ihre obere Bekleidung anzuziehen, also die Bekleidung von ihrem Oberteil, und also sie sollte in eine Ehrenanstalt, weil geistig ist etwas verkehrt. Und wenn es geistig verkehrt war damals für sie, dann ist es ganz bestimmt ein Zeichen, dass etwas irrsinnig geworden ist. Es ist immerhin und ist immer noch eine geistige Unzulänglichkeit. Also es ist hinter dem Verstand gegangen, dieser Schmutz. Und wenn ein Mann Zigarette raucht und die Ärzte haben es ihm doch bewiesen, dass jedes Jahr deswegen Tausende sterben und kann trotzdem immer wieder Zigarette wegpüffen, dann scheint es, dass da doch etwas Verkehrtes ist mit der Gedankenwelt von diesem Mann. Und wenn ein Mann einen geistigen Schock bekommen hat und er kann nicht mehr zu sich selber zurückfinden, was er tut und so weiter, dann wird er jede Art besuchen, die es gibt im Lande, um herauszufinden, was mit ihm los ist. Aber dann wieder wird der bei dem Bar stehen oder im Auto sitzen und er wird sich betrinken, bis er total irrsinnig ist. Und gibt noch sein Geld dafür aus, um sich selber so da in ihr herabzustoßen. Aber wenn er so etwas bekäme oder hineingeriet, ohne diese Vergiftung von Likör, dann würde er jede Pfennig, die er findet, ausgeben beim Arzt, um herauszufinden, was mit ihm los ist. Also, es macht eigentlich auch nichts aus, die ganze Sache nicht. Und wenn ein kleiner Habicht, ein Habichtküken, über die Stadt fliegen würde und ich würde mein Gewehr nehmen und herausgehe in meinen Hintergarten und ich würde diese Habicht abschießen, nun, in zehn Minuten würde ich im Gefängnis sein. Sie würde mich verhaften, wegen unordentlichem Benehmen, nämlich, dass ich in der Stadt ein Gewehr abschieße und damit die Leben von Menschen Gefahr bringe mit dem Gewehr. Ich hätte dann in der Luft geschossen, um diese kleine Habicht runterzuholen. Ja, aber sie würden dann sagen, es hätte jemand umbringen können. Und mit mir sollte einfach hinweggetan werden. Aber dann verkauft sie wohl ein Mann genug Likör, um ihn betrunken zu machen. Und dann stecken sie ihn in einem Auto. Und er könnte damit eine ganze Familie könnte er umbringen. Aber wenn er dabei erwischt wird, dann kostet ihn das nur $5. Dabei ist das vorsätzlicher Totschlag. Ja, was ist los mit der Welt? Etwas ist irgendwo falsch. Nun, hinter dem Lager gehen, hinter dem Lager vom normalen Anstand, von normaler Vernunft. Und beachte, unsere Politik heutzutage möchte nichts mehr sagen vom Bibellesen in der Schule. Sie haben Angst. Sie wissen nämlich nicht, von welcher Richtung der Wind bläst. Und sie wissen nicht, ob sie vielleicht eine Stimme dabei verlieren würde oder nicht. Wir brauchen nochmals einen Abraham Lincoln. Wir brauchen nochmals einen John Quincy Adams. Wir brauchen irgendjemand, der aufsteht, ohne Rücksicht, von welcher Seite der Wind bläst und ihre ehrliche Überzeugung bekennen. Heutzutage weiß ein Denominationsprediger, wenn man ihm auch die Wahrheit in den Worten zeigt, weiß er nicht, was er tun sollte. Er hat Angst, sein Essen zu verlieren. Und wir brauchen Männer und Frauen heutzutage, die brennen mit dem Evangelium. Irgendjemand, der aufsteht und für seine Überzeugung auskommt, der darauf weiß, was gut und böses ist ob es das Wort Gottes richtig ist oder ob die Denomination richtig ist. Jesus sagte, lass das Wort eines Menschen eine Lüge sein, aber meine Worte die Wahrheit. Himmel und Erde werden vorbeigehen, aber meine Worte werden nie vorbeigehen. Siehst du, sie gehen hinter dem Lager von dem Gotteswort, um ihre Antwort zu finden. Und wir brauchen, ja, was hat sie eigentlich überzeugt, dass sie hinter dem Lager oder vom Lager weggehen des Wortes Gottes? Das ist genau wie Eva getan hat im Garten Eden. Satan hat das gleiche Ding heutzutage getan. Gut, wir finden das nämlich. Die Menschen sind überzeugt von ihren Dogmen und Glaubensbekenntnissen. Eigentlich heißt es hier, die Menschen haben andere überzeugt, also sind durch andere überzeugt worden von Glaubensbekenntnissen und Glaubenssätzen. Ohne das Lager, nicht? Und ihr Lager von Glaubenssätzen und Dogmen. Sie haben auch ein Lager. Und das hat sie alle in sein Lager, das wurde Satan, gebracht. Sein Lager ist ein Lager von Bildung, von Theologie, von Werken, Doktorsgrad, von Erziehung, von Persönlichkeiten. Alles, was wieder das Lager von Gottes Wort ist. Und Gott hat auch ein Lager für seine Leute. Und die Denomination hat ihr eigenes Lager. Vor 3000 Jahren könnte ein Mann Gott fast überall begegnen. Und es war etwas ganz Normales für einen Menschen, um Gott zu begegnen. Ja, und warum begegnen sie ihn heute denn nicht? Es gibt doch mehr Leute, tausende Male und Millionen von Menschen, die mehr da sind. Und das war damals vor 3000 Jahren. Und doch, Gott ist etwas Altes, wo irgendjemand von redet. Irgendeine alte Geschichte. Sie begegnen Gott nicht in einer Person, wie sie das für viele Jahre getan haben. So wie ich schon sagte, vor 3000 Jahren. So ungefähr 3000 Jahre her. Sieh, es ist nicht mehr normal für einen Menschen, um Gott zu begegnen. Und wenn ein Mensch davon redet, dann wird er einfach als eine verrückte Person betrachtet. Irgendjemand, der seinen Verstand verloren hat. So ungewöhnlich ist es jetzt für sie. Im Falle Abraham und in seiner Lage, nun, da war es ein alltägliches Ereignis, dass Abraham Gott begegnete. Er redete mit ihm. Nicht nur das, aber als sie auch wegzogen nach Gerar, um dort zu besuchen, da finden wir auch, dass Gott in dem Lager war von Abimelech, ein Philister. Es war eine sehr normale Sache. Sie lebten im Lager seiner Gegenwart. Und heutzutage leben sie in ihrem eigenen Lager. Und sie haben nichts mehr zu tun mit Gottes Lager. Und sie möchte auch nichts mehr damit zu tun haben, weil es ist jetzt fanatisch in den Augen der Welt. Es ist jetzt etwas Fanatisches für sie. Aber bedenk, als Gott das erste Lager für seine Leute bereitete, da verstärkte er sie oder da umlagerte er sie oder hat eine Festung für sie gebaut mit den Worten. Mit seinem Wort. So tut er es immer. Aber heutzutage, da in ihrem Lager, haben sie das nicht mehr. Und das ist der Grund, dass du nicht mehr allzu viel von Gott hörst. Nun, ich glaube, dass das Lager, so wie Moses, ach, wie begegnete er Moses in der Wüste? Moses hatte ein Lager da, wo er seines Vaters Schafe zu fressen gab. Diese Gesetzesschafen, Jethro nämlich, auf der Rückseite der Wüste. Und eines Tages sah dieser alte 80-jährige Schafhirte ein Licht oder eine Feuersäule, die im Busch brannte. Und er begegnete Gott, einen Menschen, der von Gott wegrannte. Und am nächsten Tag, ja so dann und wann, wenn du eine Begegnung hast mit Gott, dann tust du ungewöhnliche Dinge. Und Moses war auch sehr ungewöhnlich am nächsten Tag. Er setzte seine Frau auf einen Maulesel und ritt weg. Mit einem Baby auf ihrer Hüfte und er ein ganz langer Bart. Und er hatte einen krummen Stab in seiner Hand und ging nach Ägypten, um diese Nation einzunehmen. Nun, das war eine sehr lächerliche Sache. Wo gehst du hin, Moses? Nach Ägypten. Für was? Um es einzunehmen. Er hatte ja Gott begegnet. Das war eine Invasion von einem Mann. Und das schien wohl sehr fremd. Aber die Sache war, dass es geschafft hat, weil er hatte Gott begegnet. Das ist genau so, als ob eine Person nach Russland geht, um es einzunehmen. Aber das ist eben alles, was du brauchst, nämlich eine Person, die in dem Wille Gottes steht. Moses war in dem Wille Gottes und einen krummen Stab hatte er in seiner Hand, nicht ein Schwert, aber ein Stab. Und diese ungewöhnlichen Dinge, die tut Gott. Aber bedenke, Mose musste erst aus dem Lager gehen, worin er bis dahin gelebt hatte, um dieses zu tun. Weil er war schon mal mit der ganzen Armee dort gewesen und hat es nicht geschafft. Mit aller Armee von Ägypten hat er es nicht geschafft. Aber eines Tages lud Gott ihn ein in seinem Lager. Und er sagte, Moses, wer bist du? Er sagte, ich bin, der ich bin. Nicht ich war oder ich werde sein, aber Gegenwart, ich bin. Und ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und ich habe das Schreien von meinem Volke gehört und ich habe mich erinnert an meine Verheißung. Und jetzt ist die Zeit, dass diese Verheißung erfüllt werden sollte. Ich sende dich dorthin, Moses, mit diesem Stab in deiner Hand. Ja, was war es? Nun, die Menschen dachten, dass er verrückt war. Aber was hat er geschafft? Er ging aus seinem eigenen Lager heraus. Pharao hatte ihn 40 Jahre in dem Lager der Schulen gebildet. Und er scheiterte. Und Gott hat ihn dann nochmal 40 Jahre vorgenommen, um es wieder aus ihm herauszukriegen. Aber diese ganze Bildung, diese ganze Theologie, die sie ihm gelehrt hatten. Und er brauchte 40 Jahre, um das wieder aus ihm herauszukriegen. Und dann hat Gott ihm noch 40 Jahre gebraucht. Gott hat immer eine furchtbare Zeit, um seine Männer vorzubereiten. Aber seht ihr, er hätte nie Moses bekommen können, nie Moses zu fassen bekommen, bis dass Moses aus seinem eigenen gemachten menschlichen Lager herauskam. Aus seiner militärischen Art die Sache anzufassen. Aus seiner natürlichen Art die Sache zu tun. Bis dass er ihn auf einen übernatürlichen Weg bekam, um die Sache zu tun. Und dann, als er in das Lager kam, konnte Gott ihn gebrauchen. Und nun finden wir raus, dass in dieser Wüste wir bemerken, dass als sie dann ihr Stand einnahmen, und aus Ägypten kamen in das Lager Gottes hinein. Sie kamen aus dem Lager von den Priestern und von all denen heraus, die sagten, stell dich nur darauf ein, dass ihr jetzt für den Rest von eurer Zeit Sklaven seid. Aber als Moses, der Prophet, herunterkam mit dem bestätigten Wort Gottes, dann stand es vor der Tür, dass Gott eine Verheißung gemacht hatte, dass die Menschen befreit werden sollten. Und sie bewegten sich aus dem Lager, wo sie drin waren, in das Lager von dem verheißenen Wort Gottes für die Stunde ein. Sie glaubte den Propheten, weil das Zeichen der Bestätigung bewies, dass es genau das Wort Gottes war. Und die Dinge, die er tat, bewiesen auch, dass es richtig war. Und die Feuersäule begleitete ihn und bewies, dass das Wort Gottes war. Nun, in diesem Lager, also Zeichen und Wunder waren in diesem Lager. Sie bewegten sich heraus in die Wüste hinein. Sie verließen ihr natürliches Lager und sie verließen ihr Lager mit dem Dreck. Sie verließen das Lager, was sie gemacht hatten, von Stroh und Steinen, um jetzt zu wohnen in Zelten in der Wüste, wo kein Korn war oder irgendetwas. Ja, so dann und wann fragt uns Gott einfach törichte Dinge zu tun, wenn es um unseren eigenen Gedanke geht. Und wenn du je das Lager verlässt von deinem eigenen Vernunft, dann bist du dort an der Stelle angelangt, wo du Gott finden wirst. Und beachte, als sie dann herausgingen in die Wüste, dann war da Zeichen und Wunder und sie bewegte sich in das Lager hinein. Nun bedenk, als sie das Lager Ägyptens verließen und herausgingen in die Wüste, dann war sie mit dem Lager Gottes. Ja, wie konnte man dieses wissen? Gott sagte, ihr Leute, ihr werdet für 400 Jahre dort verbleiben, aber dann werde ich sie durch eine mächtige Hand herausbringen. Und ich werde denen dieses Land hier geben. Und nun war sie unterwegs anhand von diesem bestätigten Licht, einem bestätigten Propheten mit Zeichen, Wunder, und dass Gott war in dem Lager und sie war jetzt unterwegs. Sie hatte eine Feuersäule, sie hatte einen Propheten, sie hatte Manna, sie hatte lebendiges Wasser, Amen, und sie hatten die Lagerstätten gewechselt. Sie mussten das tun. Sie konnte die Dinge in Ägypten nicht mehr sehen. Sie mussten die Lagerstätte wechseln, um das Übernatürliche zu sehen. Und so müssen auch die Menschen von heutzutage die Lager ihrer Denominationen wechseln, die sagen, dass die Zeichen, die Tage der Zeichen und Wunder vorbei sind. Dass es nicht so etwas gibt, als eine Taufe des Heiligen Geistes und dass all diese Schriftsteller falsch sind und sie waren für ein anderes Zeitalter. Du hast deine Lagerstätte zu wechseln und hinter dem Lager zu gehen, dorthin, wo alle Dinge möglich sind. Sie allen bestätigten seine Gegenwart im Lager und beachte, und sie machte ein menschengemachtes Lager von Tradition und Glaubenssätzen, nachdem Moses gestorben war. Und Gott hat keinen Umgang mehr mit seinen Leuten viele Jahre lang. Gott ist nicht mehr in seinem Lager, in ihrem Lager, weil sie machte sich ein Lager, ein selbstgemachtes Lager. Und beachte, als sie aus Ägypten herausgerufen wurde, da besorgte Gott ihnen einen Propheten. Er besorgte ihnen ein Opferlamm. Er besorgte ihnen alles, was sie brauchte. Ein Wort, ein Zeichen, ein Wunder, einen Propheten, der sie führte, eine Versöhnung, die für sie sorgte, eine Feuersäule, die sie führte. Und als sie dann herausgegangen waren in die Wüste hinein, waren sie trotzdem nicht zufrieden. Sie wollten auch etwas tun, was sie selber tun konnten. Und Gnade hat denen nämlich das alles besorgt. Und nun wollte sie selber noch was tun. Sie können jetzt sich eine Organisation machen, so dass sie sich jetzt eine Organisation machen können und darin sich bekämpfen und streiten und aufregen können, wer wohl der hohe Priester sein soll und wer dieses oder jenes sein soll. Aber eines Tages sagte Gott zu Moses, trenne dich von denen, und er verschlang sie alle zusammen mit diesem immer widersprechenden Korah. Und beachte, alle diese Zeichen und Wunder bestätigte seine Gegenwart. Und dann machten der Mensch sich selber ein Lager von Glaubenssätzen und Traditionen, nicht Gottes Lager seines Wortes, aber ein Lager von sich selber. Und er musste sie verlassen, denn er ist das Wort, und er kann nicht dort bleiben, wo Menschen außerhalb des Wortes gelehrt werden. Gott kann nicht bleiben in dem Lager. Er kann es nicht. Hat er nie getan. Er muss genau dort bleiben, wo sein Wort ist. Auch er, das Lager dann verlassen musste, von dieser ganzen Gruppe oder Rotte von Menschen, die er aus Ägypten gebracht hatte, dann wohnte er nur noch unter seinen Propheten, wozu sein Wort kommt. Das Wort kam zu den Propheten die bestätigte Stunde. Er wohnt unter seinen Propheten und offenbarte seinen Propheten, wie sie fluchten, dass die Menschen eine verfluchte Sache hatten. Und Gott lehrte sie seine Gebote und den Weg des Lebens. Und die Menschen waren immer dagegen und verfolgten den Propheten und zum Schluss steinigten sie ihn und sie sägten ihn in Stücken und sie sorgten eben dafür, dass sie ihn los wurden. Und Jesus sagte, wer von den Propheten hat euer Väter nicht getötet? Wer von den Gerechten, die zu euch gesandt wurden, macht den Satz nicht fertig? Und der Herr sagte dann, die Werke aber, die euer Väter getan haben, werdet ihr auch tun. Und er redete dabei nicht zu Kommunisten, und er redete auch nicht zu Priestern, aber er redete zu Priestern und Denominationsleute, Priester und Sadduzäer. Und ich nehme an, dass seine Stimme würde sich heute Abend nicht allzu viel ändern, bloß vielleicht noch ein bisschen schlechter zu denen. Nun, wir finden heraus, dass er wohnte unter seinen Propheten. Dann wurde er ein Fremdling für sie. Denn er wohnt nur in seinem Wort, um es zu bestätigen. Und die Bibel sagte, dass er über sein Wort wacht sogar, um es zu bestätigen. Er versucht, irgendjemand zu finden, auch wenn er nur ein halbherziger Mensch wie Simson finden kann. Simson hat nämlich seine Kraft Gott übergeben, aber sein Herz gab er an Delilah. Und so tun wir es oft heutzutage. Wir geben Gott nur etwas, aber nicht alles. Aber Gott möchte alles von uns. Das ist genau wie ein Versicherungsschein. Wenn du dir einen Versicherungsschein holst, dann tust du gut daran, dass du dir die volle Deckung besorgst. Und das ist, was diese gesegnete Versicherung für uns tut. Es ist ein vollgedeckter Versicherungsschein. Es deckt alles, was wir brauchen, hier in diesem Leben und auch unsere Auferstehung und unser ewiges Leben, alles ist da eingeschlossen. Und beachte, Gott blieb aus ihrem Lager. Ungefähr 400 Jahre. Warum? Er hatte keine Propheten mehr. Von dem Propheten Malachi an bis zum Propheten Johannes. 400 Jahre. Und in der Zeit ist Israel keinen Schritt weitergekommen. Gott war außerhalb dem Lager. Sie haben ihn hinausgetan durch ihr Glaubenssätze, durch ihr Egoismus und durch ihr Anderssein. Ihre Unterschiede in Bezug auf den Worte. 400 Jahre ohne Wort. Von einem Prophet zum anderen und er verweilte bis zum letzten Propheten, das war Malachi. Und dann gab es 400 Jahre lang keinen Propheten. Und dann kam Gott wieder, er erschien wieder. Eines Tages trat er an der Stelle. Eines Tages ging er wieder unter ihnen. Aber ihre Traditionen hatten so seine Stelle eingenommen unter ihnen, dass er ein Fremdling für sie war. Die Traditionen von den Vätern, nämlich Töpfe waschen und die Art und Weise, wie man das Haar macht und wie sie bestimmte Knöpfe an ihrem Mantel tragen. Und die Priester hatten ganz bestimmt weiche Kleidung. Und der eine war ein unerschütterlicher Pharisäer geworden und der andere war ein unerschütterlicher Sadduzäer. Und das alles hat die Stelle eingenommen von den Worten unter diesen Männern. Bis das, als Gott zu ihnen kam, er ein Fremdling für sie war. Vielleicht kann ich dieses sagen in aller Liebe und Respekt, aber um die Sache mal ganz klar herauszustellen, es ist das Gleiche heute. Das hat sich kein bisschen geändert. Als er doch jetzt unter die Leute kommt, in seiner Kraft und in seiner Offenbarung, um zu beweisen, dass sein Wort dasselbe ist, gestern, heute, bis in Ewigkeit, weil er ist das Wort, und die Menschen sagen, er ist ein Wahrsager, er ist ein Beelzebub, er ist ein Jesus only, oder etwas wie das. Und sie stufen es irgendwo ein. Aber es muss so sein, seht ihr, wir haben nun fast 2000 Jahre lang keinen Propheten gehabt. Und die Heiden hatten eben keiner, wisst ihr, aber es wurde verheißen am Ende. Und nun wissen wir das durch die Schrift und wir wissen das auch durch die Geschichte, dass dieses uns verheißen worden ist. Und nun nach 400 Jahren wandelte Gott wieder direkt eines Tages unter ihnen, in Übereinstimmung mit der Schrift. Und er wurde Fleisch und wohnte unter ihnen. Und sein Name wird heißen Rat, Friedenfürst, mächtiger Gott, ewig Vater. Und als er dann unter den Leuten kam, sagte sie, wir möchten nicht, dass dieser Mensch über uns herrscht. Durch welche Mitgliedskarte ist er gebunden? Was für eine Denomination hat ihn gesandt? Aber er hatte keine Zusammenarbeit. Jede Gemeinde, wo er hinging, hat ihn rausgeworfen. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben, weil er nicht einer von ihnen war. Und so wie es damals war, so ist es jetzt. Und die Bibel sagte, dass die laodizianische Gemeinde ihn herauswerfen würde. Und dass er wieder an der Tür klopft, um hereinzukommen. Ja, da ist irgendwo etwas falsch. Nun, warum? Sie hatten eben ihr eigenes Lager gemacht. Sie, also, wenn sie das Wort gekannt hätten, dann hätten sie auch gewusst, wer er war. Aber Jesus sagte, ihr sucht doch in die Schriften, weil ihr denkt, dass ihr in denen ewiges Leben habt. Aber sie sind es, die dir sagen, wer ich bin. Und das ist, was die Schrift sagt. Und nun, sie lege Zeugnis von mir ab. Und wenn ich nicht die Werke tue, die für mich versprochen sind zu tun, wenn ich nicht die Werke tue, die mein Vater das Wort, am Anfang war ja das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Nun, wenn ich nicht die Person bin, dann suche doch in der Schrift und seht nach, was ich tun sollte. Und wenn ich die Qualitäten nicht nachweise oder wenn ich diese Qualitäten nicht ausweise, wenn meine Werke, die Werke, wodurch das Wort Zeugnis ablegt, der Vater legt nämlich Zeugnis von mir ab, und wenn ich nicht bestätige, wer ich bin, dann bin ich falsch. Das ist richtig. Und wenn ihr mich nicht glauben könnt, dann glaubt das Wort. Und er sagt die Werke, die das Wort produziert. Seht ihr? Er war ein Fremdling unter ihnen. Und sie kannte ihn nicht. Ja, wir möchten mit dieser Bursche nichts zu tun haben. Das ist ja ein komischer Mensch, der irgendwie in einem Stall geboren ist. Und sie glaubte nämlich, dass seine Mutter hatte schon ein Kind, bevor es, verspricht sich hier, aber dass das Kind eben unehelich geboren war und dass sie dann, bevor das Kind geboren wurde, Josef geheiratet hat und dass er das nur getan hatte, um sie zu decken. Und er wurde ein fremder Mensch, weil er war unehelich geboren und das ist der Grund, also, und dann, als er dann hervorkam, was tat er? Er zerriss ihre Glaubenssätze, drehte ihre Tische um und schlug sie heraus und sagte, es steht geschrieben, Amen. Ja, das sollte denen eigentlich gesagt haben, wer er war. Es steht geschrieben. Gut, aber sie hatte nichts zu tun mit so einem Mensch wie das. Aber tief in ihrem Herzen wusste sie schon, wer er war. Der Nikodemus hat es ganz klar ausgesprochen. Rabbi, sind die Pharisäer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Werke tun, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Ja, und warum haben sie ihn dann nicht bekannt? Es ist einfach deswegen, weil ihr Lager hatte eben Grenze gemacht. Und sie wollte ihn nicht in ihrem Lager hineinlassen, genauso wenig wie sie auch irgendjemand herauslassen würde, um zu ihm zu gehen. Sie hatte eben ihr eigenes Lager. Und er kam bei Nacht, als die Toren schon geschlossen waren. Aber er dachte, dass er ihm trotzdem begegnen konnte. Jawohl, das gleiche heutzutage. Er wurde ein Fremdling. Ein Fremdling. Und sie verstande es nicht. Sie sagte, ja, warum muss das denn so sein? Und warum sollte das so sein? Obwohl das Wort selbst es doch bezeugt, dass das es genau ist, was getan werden sollte in diesem Tag. Und also, er ging das Ganze durch. Oh nein, wir haben es schon immer wieder, haben wir es durchgenommen. Und es ist die Wahrheit. Er kam ihnen aber in ihrem Lager als ein Fanatiker vor, als ein Zerbrecher von ihrer Tradition, als einer, der die Kirche durcheinander bringt. Richtig ein Wahrsager, ein Spiritist, und sie nannte ihn Beelzebub, das ist, was er war. Und ich glaube, dass wenn er heute zu uns käme, dass er das Gleiche für uns sein würde, denn wir haben auch Traditionen, wir haben Denominationen. Wir können so gar nicht miteinander auskommen. Warum? Es gibt ja auch nur eine Stätte, wo man miteinander auskommen kann, und das ist unter dem vergossenen Blut. Und das Blut wurde vergossen auf ein Keim des Lebens, um dieses Samen, dieses Wort keimen zu lassen. Außerhalb von dem werden unsere Denominationsmauern die Menschen immer davonhalten. Aber er sollte ein Fremdling heutzutage sein. Und er sollte genauso benannt werden. Und er sollte wieder außerhalb dem Lager geworfen werden. Und wisst ihr, das Gleiche sagt die Bibel, denn da steht geschrieben, Entschuldigung, und wisst ihr, diese gleiche Bibel, die sagte, denn er war ein Verworfenen, ein Mensch von Schmerzen, mit Leiden vertraut, und sie verwarfen ihn. Und wir achteten ihn auf einen, der von Gott geschlagen und niedergebeugt war. Die gleiche Schriftstelle, die das sagte, also machst du das nicht fertig, und der Prophet, der sang, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Knochen, sie schauen mich an. Sie durchbohrte meine Hände und meine Füße. Und als sie dieses Lied in ihrer Kirche sangen, ihr Opfer, der Gott, von dem sie dachte, dass sie ihn dienten, kreuzigten sie. Und so ist es heutzutage, gerade der Gott. Schau doch, was der Prophet sagte, der Amos, als er in die Stadt Samaria hineinkam. Und seine Augen wurden immer kleiner, als er rüberkam, um das zu sehen. Diese sündige Stadt, die Frau, die da in der Straße lag mit Männern, ein modernes Amerika. Und als er das alles so überschaute, da wurden seine Augen kleiner. Er hatte niemanden, der ihn unterstützte. Er hatte keine Mitgliedskarte. Aber Gott hatte ihn gesandt. Ja, werden die Leute seine Botschaft hören? Nein, sie wollen ihn nicht hören. Aber er weissagte. Und er sagte, der Gott, wovon ihr behauptet, dass ihr ihn dient, wird euch zerstören, vernichten. Und ich sage im Namen Jesu Christi, dass der Gott, und dieses Land behauptet ja ein religiöses Land zu sein, dass der Gott, wovon ihr behauptet, dass er ihn dient, wird sie zerstören in ihrer Ungerechtigkeit. Er wird jede Denomination vom Angesicht der Erde zerstören, die behauptet, ihm zu dienen. So beachte, er wies sie zurecht, und sie taten ihn außerhalb dem Lager. Jesus litt außerhalb dem Lager. Sie taten ihn außerhalb dem Lager, außerhalb, hinter dem Lager, hinter ihrem Lager. Und wir finden heraus, dass die Bibel sagte, dass in diesem letzten Tag, unter diesem laodizianischen Gemeindezeitalter, würde sie das Gleiche tun. Sie würden wieder aus dem Lager tun, hinaus tun. Nun, beobachte, was er hier sagt, jetzt abschließend. Also, außerhalb dem Lager tun, wo die Opfer verbrannt wurde. Dort gehörte er. Er war ein Opfer. Nun, Bruder und Schwester, wisst ihr, dass jeder von euch alles opfern muss? Ihr müsst Gottes Opfer sein. Opfere die Dinge der Welt. Opfere deine eigenen Vergnügen dieser Welt. Opfere die Dinge der Welt. Wisst ihr auch den Grund, warum die Leute das nicht tun wollen? Wisst ihr, ein Schaf hat nichts als nur ein Ding zu opfern, und das ist die Wolle. Und nun, von ihm wird nicht erwartet, dass er es produziert oder fabriziert Wolle für dieses Jahr. Also von ihm wird erwartet, dass er die Wolle trägt. Und so wird auch von uns nicht erwartet, dass wir etwas produzieren oder fabrizieren, aber von uns wird erwartet, dass wir die Frucht des Geistes tragen. Das ist also an der Innenseite von dem Schaf. Was er an der Innenseite ist, das macht diese Wolle an der Außenseite. Und wenn ein Mensch Christus bekommt an seiner Innenseite, dann macht ihn das Christus ähnlich an der Außenseite. Nicht etwas Künstliches, Angeklebtes. Gut, wir finden dann, wenn das dann stattfindet, wenn Christus zurückkommt, wie wird er dann behandelt? Genau so, wie es am Anfang war. So ist es immer gewesen. Und so, er hat sie so zurechtgewiesen, dass sie ihn außerhalb des Lagers taten und machten ihn, von ihm ein Sünder. Oder machte ihn wie ein Sünder, als Sünder. Und er wurde Sünde für uns. Und nun, nach hunderte von Jahren, ja beinahe nach 2000 Jahren, besucht er ihr Lager wieder in Übereinstimmung mit seinem verheißenen Wort, dass er das tun würde in diese letzten Tage. Er besucht das Lager wieder. Er besucht das Lager, um dieses Wort von heute zu offenbaren. Genau so, wie er sie damals in jenen Tagen besucht hatte. Und wie er starb in den Tagen von Moses. Das war nicht Moses, der das starb. Moses war ein Mensch. Es war Christus. Schau Josef an, sein Leben. Der Geliebte seines Vaters, gehasst von seinen Brüdern, weil er ein Seher war. Und sie hasste ihn ohne Ursache. Und nur deswegen konnte sie ihn auch hassen. Ein sehr vollkommenes Beispiel von heute, ganz genau. Also die Gemeinde hassen wieder das Geistliche. Und wir wissen, dass sie ihn dann für fast 30 Silberlinge verkauft haben, dachten, dass er tot war, nahm ihn aber wieder aus der Grube heraus, im Gefängnis hinein, wie Jesus da am Kreuze war, ein Mann verloren und ein Mann gerettet. Und dann wurde er davon hingeführt zu der rechten Hand des Pharaos. Genau der Weg, wie Jesus auch gegangen ist. Und es war David, also er ging durch die Straßen und weinte, ein verworfener König. Und er saß da auf den Bergen und weinte über Jerusalem. Das war nicht David. Der Sohn Davids, ein paar hundert Jahre später, saß auf dem gleichen Hügel und weinte, weil er ein verworfener König war unter seinen eigenen Leuten. Es ist immer Christus. Und heutzutage, nun es geweissagt ist, dass Christus in das Lager hineinkommen muss, ja wisst ihr, was geschieht? Es wird genauso sein, wie es damals war. Und es muss so sein, um zu erfüllen, was das Wort vorausgesagt hat, dass er tun wird. Und beachte, Christus war auch in der Zeit von Noah. Das war Christus. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute, bis in Ewigkeit, das verworfene Wort für diese Stunde. Und beachte seine Weissagung von Offenbarung 3, sagt, dass auch er kommt in diesem letzten Tag, und er weissagte, dass er kommen würde in diesem letzten Tag, und wie würde er dann die Gemeinde in Laodicea vorfinden? Reich, braucht nichts, sitzt wie ein Königin da und sieht überhaupt keine Schwierigkeiten, aber tut ihn außerhalb der Gemeinde. Hat eben keine Verwendung für ihn. er ging wieder ohne Lager. Aber dann, sie wusste nicht, dass sie nackt war, blind, elendig und wusste es nicht. Dann wieder, wenn er kommen würde, auf der gleiche Weise, wie er damals kam, würde er wieder jede Frau zurechtweisen, die Hose trägt oder kurze Hose. Oder zurechtweisen jede Frau mit kurzen Haaren, mit Make-up und auch jeder Mann, der seinen Mund hält und seine Frau das erlaubt. Er würde immer, ja, und dann würde er wieder jede Denomination zerreißen und er würde jedes Glaubenssatz, die wir hätten, würde er wieder zerstückeln. Glaubt ihr das, dass er das tun wird? Ganz gewiss, das ist richtig. Ja, und was würden sie dann wieder mit ihm tun? Ihn außerhalb des Lagers tun. Ganz gewiss würden sie mit ihm nicht zusammenarbeiten wollen. Nein, meine Herren. Und nun, wir finden ihn in diesem Tage, wieder so wie die Bibel das gesagt hatte, außerhalb des Lagers getan. Denn er bleibt derselbe gestern, er bleibt das Wort derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Sie wollen ihn nicht. Sie verwarfen ihn wieder mit ihrem Vorstand oder ihrem Rat. Und wenn es heute wieder vor dem Gericht kommen würde, dann würde sie wieder vorziehen, macht den Satz nicht fertig. Und heutzutage, nun das Gericht vor dem Gericht ist gekommen, was ist geschehen? Sie haben es wieder verworfen wie damals und haben ein Barabbas angenommen, ein Mörder statt Christus. Der Rat würde das gleiche Ding tun. Und heute, weil sie das Wort verworfen habe, das vollkommen bestätigte Wort der Stunde, habe sie es verkauft und wieder ein Barabbas vorgezogen, nämlich der Weltrat der Kirche, ein Mörder von dem Wort. Sie verleugnen sein Wort, verleugnen seine Taufe, verleugnen seine Kraft, verleugnen seine Zeichen. Und in einem Glaubensbekenntnis oder Traditionen tragen sie wieder Kragen und all diese Sachen und machen sich selber wieder Glaubenssätze und so weiter. Also, und sie versuchen es wieder mit guten Werken zu bewirken. Ja, sie waren eben nicht von Anfang an zum Leben bestimmt. Sie hatten eben nichts, um damit zu glauben. Er, der mich kennt, kennt meinen Vater. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Gott, der Jesus sandte, ging in Jesus. Und der Jesus, der dich gesandt hat, geht in dir. Und er, der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun. Geht ihr in alle Welt und predigt das Evangelium zu jedem Geschöpf. Schwarz, gelb, weiß, braun und was es auch sei. Aber diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Warum? Für wen? Für die ganze Welt und für jedes Geschöpf. Noch nicht so lange her kam eine kleine Baptistenprediger hier in Tucson zu mir und sagte: Bruder Brennan, hier liegt jetzt deine Schwierigkeit. Du machst von diesem Zeitalter ein apostolisches Zeitalter. Er sagte, und sowas gibt es nicht mehr heute, ein apostolisches Zeitalter. Das apostolische Zeitalter ist vorbei. Ich sagte, tatsächlich, das wusste ich nicht. Dann sagte er, ganz gewiss, ich sage, bist du sicher davon? Er sagte, gewiss, ich bin sicher. Er sagte, nun gut, ich sagte, ja, und wie kommst du da drauf, dass es vorbei ist? Und er sagte, es war ja nur für die Apostel. Ich sagte, aber Petrus sagte an dem Tag von Pfingsten, ja, glauben Sie sein Wort? Jawohl, mein Herr, sagte er. Er sagte, Petrus sagte, bekehret euch an jeder von euch und lasst sich taufen im Namen Jesu Christi, denn diese Verheißung ist für euch und für eure Kinder und für eure Kindeskinder und für alle, die fern sind, so viele, wie der Herr, euer Gott, hinzurufen wird. Dieses ist die gleiche Verheißung und wir müssen zu dieser Verheißung zurückkommen. Dr. Simon Petrus hat dieses Rezept ausgeschrieben. Und die Bibel sagte, also gibt es denn keinen Balsam in Gilead? Gibt es da keinen Arzt? Gut, ihr wisst, wenn ihr das Rezept eines Arztes nimmt, also Wenn er eine Krankheit herausfindet in deinem Körper, dann schreibt er ein Rezept und du tust gut daran, dieses Rezept für dich fertig machen zu lassen von irgendeinem wirklichen Apotheker. Der wird es nämlich genauso fertigstellen, wie es geschrieben steht. Weil er muss so viel Gift reintun und so viel Gegengift und so viel, dass dein ganze System, sagt der Körper, es aufnehmen wird. Seht ihr? Es ist nämlich schon ausprobiert und schon ausgesucht, die Sache. Und du musst dieses Rezept nehmen. Wenn du das nicht tust und du gehst zu irgendeinem Quacksalber, der da ein bisschen mit rumspielt, und der auch nicht weiß, wie die Sache richtig zu dosieren, dann wird er dich umbringen. Und wenn er zu wenig drin tut, dann wird es dir nicht mehr gut bringen. Und das ist nämlich, was los ist mit einer ganzen Menge von euch Ärzte. Ihr nehmt dieses Rezept nicht ernst. Ihr spielt mit diesem Rezept. Petrus sagte, ich gebe euch ein ewiges Rezept für euch und für eure Kinder und für die, die fern sind, so viele, wie der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Nicht, komm und vereinigt euch mit uns, aber bekehrt euch an jeder von euch und seid getauft im Namen Jesu Christi für die Vergebung der Sünde. Und ihr werdet empfangen, die Resultate nämlich, Amen, der Heiligen Geist, für die Verheißung. Denn dieses Rezept ist für euch und für eure Kinder. Nun, irgendeiner von euch Quacksalber, also ihr sollt lieber aufhören, mit diesen Zwindelrezepte auszuschreiben, womit ihr die Leute umbringt. Das ist nämlich der Grund, dass sie nicht zu dem Wahren gelangen. Jawohl. Und wisst ihr, mit dieser Rezepte-Geschichte, wie der Arzt sein Medizin eigentlich herausfindet? Sie nehmen immer, also die Wissenschaftler versuchen etwas ausfindig zu machen. Und dann geben sie es an irgendein Meerschweinchen. Und dann sehen sie zu, ob es das Meerschweinchen umbringt, ja oder nein. Und dann wisst ihr, also die Medizin muss ja Gelegenheit haben, um auszuweisen, was es ist. Und es könnte sein, dass du besser dabei wirst, aber es könnte auch sein, dass es dich umbringt. Weil nicht alle Menschen sind genau wie die Meerschweinchen. Oder vielleicht doch. Aber so, es gibt nämlich ein Ding in Bezug auf dieses Rezept. Auf diesem Rezept, es ist für alle oder es muss für alle sein. Und dann ein wirklich guter Arzt, der nicht allzu viel Glauben hat in seiner eigenen Medizin, also er wird nicht irgendjemand, also einige von denen sind ein bisschen feige und holen sich einen Gefangenen, der auf Lebzeit im Gefängnis sitzt und wenn er und dann lässt er diesen Gefangenen dieses Rezept einnehmen und wenn es überlebt, dann ist er frei. Aber wenn es an diese Stelle kommt, dann hatten wir einen wirklichen Arzt. Denn er kam und nahm selbst das Rezept. Ich bin, nicht ich will sein, aber ich bin die Auferstehung des Lebens, sagt Gott. Und er, der an mich glaubt, wenn er auch gestorben ist, er wird leben. Und wer lebt und glaubt an mich, wird nicht sterben. Und Martha sagte, glaubst du das? Sie sagte, jawohl, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der kommen sollte in diese Welt. Nun, es kümmert mich nicht darum, wie die anderen dich benennen, aber ich habe es gesehen. Und dann auf Golgatha, da nahm er selber die Spritze. Aber am Ostermorgen konnte der Tod ihn nicht halten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie spritzte den Tod in ihn hinein. Aber er stand sieghaft auf über Tod, Hölle und Grab und er nahm die Spritze selbst und er sandte dann einige Ärzte heraus, um dieses Rezept auszuschreiben, nämlich solche, die die Offenbarung hatte über dem, was er war. Ja, was sagen die Menschen, dass der Sohn des Menschen ist? Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn von der lebendigen Gott. Und er sagte, gesegnet bist du, Simon. Du hast es jetzt erfasst und ich gebe dir die Schlüssel vom Königreich. Was du bindest auf Erde, wirst im Himmel gebunden sein. Und was du löst auf Erde, das wird gelöst sein im Himmel. Und am Pfingsttag, als sie sahen, was da alles vor sich ging, dann sagte er sich, sagte, ja, was können wir tun, um auch diese Impfung zu bekommen? Und hier, da las er dann das Rezept. Er sagte, nun, ich werde euch dann ein Rezept schreiben, das ist für euch und für eure Kinder und für die, die fern sind, so viele wie der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Aber spiele nicht mit diesem Rezept, denn dann wird ihr sterben. Aber sie haben es heute so schwach gemacht, bis dass es nichts anderes als ein Denominationswasser ist. Irgendeine Einbalsamierungsflüssigkeit. Und damit spritzen sie diese toten Menschen ein, um sie noch toter zu machen. Aber Bruder, da ist wirklich, es gibt etwas, eine echte Salbung. Es gibt einen Balsam in Gilead. Es ist für die Heilung der Seele. Spiele nicht mit diesem Rezept. Nimm dieses Rezept genau so, wie es geschrieben steht. Und Gott ist dann seinem Worte gegenüber verpflichtet. Nicht ein Glaubensbekenntnis gegenüber verpflichtet oder Dogma oder Denomination. Aber sein Wort gegenüber ist er verpflichtet. Folge dieses Rezept nach. Denn das ist die Grundlage. Dann fange an und dann bist du aufgezeichnet und bereit, um an die Arbeit zu gehen. Und nun beachte, außerhalb des Lagers, sie haben ein Barabbas heute gewählt. Nun doch, das Evangelium doch um die ganze Welt herumgegangen ist. Große Zeichen und Wunder haben diese Erweckung gefolgt, aber statt, dass sie hineinkommen und es versuchen zu tun, da vereinigen sie sich direkt mit Barabbas. Also bevor wir auch diese Unsinn in unserer Gemeinde haben, also wir möchten ein klassisches Ziel haben, wie der Rest von denen. Nun, sie haben jetzt Rom und alles zusammengekriegt, also ein Barabbas. Aber achte, wir sind dann in jenem großen Lager. Wir sind eingeladen, um außerhalb des Lagers zu gehen. Jesus auch, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, hat er außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns hinausgehen zu ihm, außerhalb des Lagers sein Schmach tragend. Ja, was für ein Schmach trug ihr? Nicht, weil er Methodist war oder Baptist, das möchte ich euch versichern. Nicht, weil er ein Pharisäer war oder Sadduzäer, aber weil er das bestätigte Wort war. Sein Schmach tragen. Für was? Für das bestätigte Wort. Das ist richtig. Das ist, was er tat. Und er sagte, und wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaube nicht an mich. Und wenn ich nicht die Antwort bin für alle Frage in der Schrift oder schriftgemäße Frage, Jesus vom Neuen Testament war Jehova von dem Alten. Ganz genau richtig. Ich glaube, so wie ich es euch hier schon mal sagte, vor einiger Zeit oder irgendwo in einer Versammlung, es kann sein, dass hier nicht gewesen ist, Jehova von dem Alten Testament ist Jesus von dem Neuen. Und ihr erinnert euch noch daran, als ich auf Eichhörnchenjagd war an jenem Morgen, und da war es. Diese drei große Stämme liefen aus in einem. Und direkt auf den Bergen. Und ich stand dort und ich schaute es an. Und dann nahte ich heran und nahm meinen Hut herunter und ich legte mein Gewehr hin und ich ging dorthin. Und eine Stimme erschütterte die Wälder und sagte, Jesus vom Neuen Testament ist Jehova von dem Alten. Bleibe treu. So, und direkt darunter ist es auch, wo die Eichhörnchen erschienen, in Existenz kam, als keiner da war. Seht ihr? Das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Gott weiß, vor dem ich stehe, dass es die Wahrheit ist. Das ist richtig. Es ist die Wahrheit. Direkt hier in Kentucky. Und heute Abend sind hier Leute, die sitzen hier, die dabei waren, als es geschah. Das Gleiche. Ja, und wir wissen, dass die Wahrheit ist. Jesus von dem Alten Testament, es ist wie die chinesischen Leute, als die erst hierher kamen. Sie konnte unsere Sprache nicht lesen noch schreiben. aber es waren Leute, die gut waschen konnten. Und so, wenn du dann hingingst zu einer chinesischen Wäscherei, dann besorgte er sich selber ein paar weiße Zettel und er konnte nicht ein Ding lesen. Und er wusste, dass du es auch nicht lesen könntest, wenn er was geschrieben hätte. So, wenn du dann kamst, dann nahm er dieses kleine Stück Papier, weißes Papier oder irgendwie, und lass uns sagen hier, und er riss das denn in eine bestimmte Art und Weise in der Mitte durch. Und dann gab er dir das eine Stück davon und er behielt selber das andere. Und dann, als du dann zurückkamst, um deine Wäsche abzuholen, dann sagte er, lass mir mal dein Stück Papier sehen. Und dann holte er sich seins und wenn das dann passte, dann war es das. Also, und dann bekamst du deine schmutzige Kleidung sauber zurück. Und Jesus passte auf jede Weissagung, auf jedes Bild. Jehova von dem Alten Testament ist Jesus vom Neuen. Er passte auf allem. Und lass mir dieses sagen mit göttlicher Furcht und Respekt und Liebe und Ernst und auch wissend, wo ich stehe. Die Botschaft von dieser Stunde passt auf allem, wovon die Bibel sprach für diese Stunde. Nun, wenn du noch irgendeine schmutzige Kleidung hast, dann bring sie hinein und lass dich waschen. Bist du gewaschen im Blute des Lammes? Und beachte sein Schmachtragen, weil er war das bestätigte Wort. Und so wie es damals war, so ist es jetzt auch. Er ist dasselbe, gestern, heute, bis in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 12 und 13, da finden wir es, Hebräer 13, 8 auch. Also sein Schande, sein Schmach tragen, der Schmach des Evangeliums, sein Name tragen. Er sagte, ich kam im Namen meines Vaters. Ja, was ist der Name des Vaters? Er kam im Namen seines Vaters und sagte, ich kam im Namen meines Vaters und ihr habt mich nicht empfangen. Gut. Was ist der Name des Vaters? Ich denke, ihr solltet das wissen, seht ihr? Also, Schmach trage für das Wort. Es ist immer ein Herausgehen aus ihrer Lage. Sie taten es hinaus. Und sie werden es auslachen und sie werden es bespötteln. Und heutzutage hat sich doch einmal anfing hier in diesem Lande oder durch das Land zu gehen. Ich möchte jetzt nicht von mir selber sprechen. Bitte denk nicht, dass dieses persönlich ist. Aber, und meine Zeit geht jetzt auch schon. Ich habe hier noch 10 Seiten und ihr könnt ja schon sehen, was noch alles übrig geblieben ist von diesen Notizen. Aber hör gut zu. Also erst, als es damals anfing, habt ihr bemerkt, Jesus, als er anfing, oh, das ist ein junger Rabbi und ein wunderbarer Mensch, komm nur zu uns und komm zu uns predigen. Aber eines Tages setzte er sich hin bei ihnen und er sagte, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Menschensohnes isst und sein Blut trinkt, sonst habt ihr kein Leben in euch. Ja, was denkt ihr wohl, was diese Ärzte und Intellektuelle von dieser Menschenmenge gedacht haben? Dass dieser Mensch ist doch ein Vampir, seht ihr? Er will ja, dass wir Menschenblut trinken, das ist zu viel für uns. Und sie gingen weg. Und die Priester sagten, dass er verrückt war. Ich glaube es aber. Und die Bibel sagt, dass sie weggingen. Und dann hat er noch 70 eingesegnete Prediger. Und er sagte, für sie habe ich auch keine Verwendung. Also so, er schaute so über sie hin oder schaute sie alle so rum an. Und er sagte, gut, was wird ihr wohl sagen, wenn ihr den Menschensohn auffahren seht, gen Himmel, dorthin, wo er herkam? Nun, er hat nie diese Dinge ausgelegt, er hat es nur so stehen lassen. Und sie sagte, Sohn des Menschen, was? Wir haben doch mit diesem Mensch gegessen und mit ihm gefischt. Wir haben mit ihm am Ufer gelegen. Wir haben seine Wiege gesehen, worin er geschaukelt wurde. Wir kennen seine Mutter. Wir kennen seine Brüder. Ja, wer kann sowas annehmen? Und die Bibel sagte, sie gingen nicht mehr mit ihm. Dann drehte sie sich um zu Petrus und der Rest von denen und er sagte, 12 habe ich hier ausgesucht und ihr 12. Nun, von den Tausenden war ich jetzt schon bis 12 angelangt. Und er sagte, ich habe 12 auserwählt und einer von euch ist ein Teufel. Und ich wusste das schon von Anfang an. Und er sagte, nun, Ja, wollt ihr dann auch nicht mit denen gehen? Oh, er brauchte die nicht zu umsorgen und zu bestreicheln und zu sagen, ich mache dich zu einem Diakon, wenn du nur in meine Gemeinde kommst. Nein, nein, diese Achse brauchte man nicht zu schleifen. Also er hat es sogar nie ausgelegt. Noch konnte seine Jünger es auslegen. Aber ihr erinnert euch vielleicht daran, er hatte ja denen gerade erzählt, ich kannte euch von vor grundlegender Welt und ich habe euch bestimmt, die Freude mit mir zu empfangen. Seht ihr, da war es, von vor grundlegender Welt vorausbestimmt. Und diese Jünger, dieser Apostel, die standen da einfach standfest. Sie konnte es auch nicht auslegen, wie sie sein Fleisch essen würde und sein Blut trinken würde. Sie konnte es auch nicht begreifen, wie er je heruntergekommen war, obwohl er doch die ganze Zeit schon mit ihnen war. Er konnte es auch nicht auslegen. Und die Menschen konnten es nicht auslegen, niemand konnte es auslegen. Aber Petrus machte diese bemerkenswerte Wörter. Worten. Kein Wunder, dass er ihm die Schlüssel gab. Er sagte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Wir sind vollständig überzeugt, wir wissen, dass du und du allein hast die Bestätigung für das verheißene Wort für heute. Wir wissen, dass du allein das Wort des Lebens hast. Wir können diese Dinge nicht auslegen, aber wir glauben es trotzdem. Und die kleine Martha, die sagte, mein Bruder ist tot und er liegt da im Grabe, ist verfault, er stinkt, Herr, wenn du doch nur hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch am Leben gewesen sein. Aber trotzdem, was du von Gott fragst, das wird dir gegeben werden. Oh, er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er, der an mich glaubt, wenn er auch gestorben ist, er wird wieder leben. Er wird doch leben. Wer an mich glaubt und wer lebt und an mich glaubt, wird nie sterben. Glaubst du dieses? Sie sagte, ja, Herr, ich kann es nicht auslegen, aber ich glaube es. Ich glaube, dass du der Christus bist, der kommen sollte in diese Welt. Ich glaube dieses durch das niedergeschriebene Wort oder die niedergeschriebene Schrift und dass du eben alles, was da von dir gefragt wird, das begegnest du. Du hast alle diese Qualitäten, die dort von dir aufgeschrieben sind. Und er sagte dann, wo hast du ihn begraben? Oh, ja, etwas muss dann geschehen. Und dann alles gelingt, wenn die richtige Zeit dafür angebrochen ist. Das ist ganz frei übersetzt. Er sagt, wenn alle Räder zusammenkommen, dann ist das auf der richtigen Zeit. Oder alle Räder kommen auf der richtigen Zeit nur zusammen. Ich habe es frei übersetzt. Alles gelingt, wenn die richtige Zeit dafür angebrochen ist. Und er ging hin zum Grabe und er sagte, und die Bibel sagte, dass es keine Schönheit gab, dass wir seine begehrt hätten. Wahrscheinlich einen kleinen, krummschulterigen Bursche. Er stand da mit seinen Schultern runter, müde, ermüdet vom Gehen. Und er sagte, Lazarus, komm heraus. Und ein Mann, der schon 4 Tage tot war, stand wieder auf seinen Füßen. Eine Frau von der christlichen Wissenschaft, also verzeih mir, ich möchte eure Gefühle nicht verletzen, das möchte ich nicht, das beabsichtige ich nicht, aber eine Frau von der christlichen Wissenschaft, direkt hier von dieser Gemeinde, begegnete mich eines Tages und sagte, Herr Brennan, sagte sie, also ich höre dich gerne predigen, aber ein Ding, darauf legst du zu sehr den Nachdruck. Ich sagte, was ist das denn? Sie sagte, du prahlst zu viel von Jesus. Ich sagte, ich hoffe, dass das alles ist, was wider mich ist. Seht ihr? Sie sagte, du machst ihn ja göttlich. Und sie glaube eben nicht daran, dass er göttlich war. Und sie glaube, dass er nur ein normaler Mensch ist, ein guter Lehrer, ein Philosoph. Und sie sagte, du machst ihn ja göttlich und er war nicht göttlich. Ich sagte, oh doch, das war er. Sie sagte, nun, wenn ich dir beweise anhand von deiner eigenen Bibel, dass er nicht göttlich ist, willst du es denn glauben? Ich sagte, mein Bibel sagt das. Ich glaube das Wort. Das ist, wer er ist. Und sie sagte in Johannes 11. Kapitel, als Jesus dahin ging zum Grabe von Lazarus, dann sagt die Bibel, dass er weinte. Ich sagte, ja, und was hat das damit zu tun? Sie sagte, das zeigt doch, dass er nicht göttlich war. Ich sagte, ach, ihr könnt es einfach nicht sehen, wer dieser Mann war. Er war sowohl Gott und Mensch. Er war ein Menschen, auch er weinte um ihre Not. Aber als er da stand und sagt, Lazarus, komm heraus, und ein Mann, der 4 Tage tot gewesen war, stand auf seinen Füßen, das war mehr als ein Menschen. Jawohl, mein Herr, ja, tatsächlich. Und ich habe oft dieses gesagt, als er von dem Berg runterkam, in der Nacht, war er hungrig, da war er ein Mann. Er war hungrig am nächsten Morgen, dann war er ein Mann oder Mensch. Aber als er dann diese 2 Keks nahm und 5 Fische und ernährte da 5000 Menschen mit und sammelte noch 7 Körbe voll ein, dann war das mehr als ein Mensch. Jawohl, mein Herr. Und er war ein Mensch am Kreuz, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als er ausrief, gib mir zu trinken. Und sie gaben ihm Essig und Galle. Und er war ein Mensch, als er ausrief. Aber am Ostermorgen, als er jedes Siegel des Todes, der Hölle und der Grab zerbrach, und als er aufstand, dann war er mehr als ein Mensch. Ja, er war ein Mensch an jenem Abend, als er dahinter auf dem kleinen Boot lag, und er war da draußen mit seinen Jüngern, und 10.000 Teufel hatten sich geschworen, ihn dort zu ertrinken. Und da war er da draußen auf dem kleinen alten Schiff, auf dieser Nussschale, und er war so müde, dass er sogar nicht wach wurde davon. Und er war ein Mensch, als er dort einschlief. Aber als er seinen Fuß da auf der Reling von dem kleinen Boot stellte und er schaute auf und sagte, Friede, und sei still, und die Winde und die Wellen gehorchten ihm, das war mehr als ein Mensch. Es war Gott. Und kein Wunder, dass der Dichter dann sagte, lebend hat er mich geliebt und sterbend hat er mich gerettet. Begraben trug er meine Sünde weit von mir weg. Auferstanden rechtfertigte er mich umsonst für immer. Und eines Tages kommt er, oh herrlicher Tag, jawohl meine Herren. Und er geht außerhalb des Lagers. Und ich kümmere mich nicht darum, was das kostet. Ja, dieses geheiligte Kreuz, das werde ich tragen, bis der Tod mich befreien wird. Und dann gehe ich nach Hause, um eine Krone zu tragen, denn da gibt es eine Krone für mich. Abschließend möchte ich noch dieses sagen. Also, ich las einmal eine Geschichte von einem Richter. Er war ein gerechter Richter, ein guter Mensch, und er war beliebt. Aber es gab eine Gesellschaft in der Stadt, die dachte, dass sie alles machen konnte, was sie wollten. Sie hatten genug, also sie öffneten ein Haus mit einem schlechten Ruf und sie hatten Likörladen, Likör und solche Sachen, die nicht erlaubt waren. Und dann wurden sie gefasst durch das Gesetz, durch die Regierungsbeamte und vor dem Gericht gestellt. Und alle Leute der Stadt, von dieser kleinen Stadt, sammelten sich auch dort. Sie wusste, dass dieser Mensch eine ganze Menge von solchen Sachen rundherum getan hatte. Und dieser Mensch hatte auch dieses Haus mit diesem schlechten Ruf. Und das Gericht befand ihn für schuldig, weil er wurde auf frische Tat ertappt wahrscheinlich. Und so, der Richter fand ihn schuldig und verurteilte ihn für so viele Jahre. Ohne Vorrecht und ohne Berufung oder irgendetwas. Er sandte ihn hin, weil eben das war, was das Gesetz ihn abverlangte. Die Menschen nun außerhalb des Gerichtes, Gerichtsgebäude, liefen ihm nach und sagten, wisst ihr was? Weißt du was? Jede Person in dieser Stadt wird dich jetzt hassen. Und sie sagte, sie hasse dich, weil du diese Entscheidung getroffen hast über diesen Mann. Und das waren natürlich selber auch alle Gammler. Und sie sagten, und wir werden dich hassen, wir werden dich nie wieder als Richter wählen, und keiner von uns wird je eine Stimme auf dich ausbringen, und sie riefen ihm so nach, während er durch die Straße ging. Und dann einmal, dann stand er still und sagte, bitte einen Augenblick. Und er sagte, gib mir auch mal das Wort. Und er sagte, ich habe nur das getan, was genau meine Pflicht war. Der Mensch war schuldig, und es tut nichts zur Sache, wer er war. Und ich musste ihn in Übereinstimmung mit dem Gesetz, wozu ich Treue geschworen habe, ihn zu verurteilen. Und Aber er sagte dann, oder die sagte, du bist jetzt gehasst in dieser Stadt. Er sagte, aber ich bin gewaltig geliebt bei meinen Leuten zu Hause. Nun, wir mögen vielleicht das gleiche Ding denken, aber vielleicht wollte er mir dieses Folgendes verzeihen, oder diesen Ausdruck verzeihen. Ich habe auch festgestanden oder eingestanden für das, wo ich oder wozu ich gerettet worden bin. Ich habe mich dafür eingesetzt, wozu ich gerettet worden bin, nämlich dieses Wort Gottes hochhalten. Und ich weiß, die Denominationen hassen mich deswegen für die Dinge, die ich sage. Aber ich bin gewaltig geliebt bei ihm zu Hause, unter seine Leute. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir mögen vielleicht gehasst sein durch die Welt, aber geliebt beim Vater. Hilf uns, lieber Gott, hilf diese Leute, jeder von denen her, dass deine Segnung auf sie ruhen möchte. Lasst uns jetzt hinter oder außerhalb des Lagers gehen. Lasst uns außerhalb des Lagers unsere eigenen Gedanken gehen. Lasst uns jetzt gehen anhand von dem Denken Gottes. Die Bibel sagt dieses, lass diese Gedanken in dir sein, die in Christus auch waren. So lasst uns seine Gedanken denken, nicht unsere eigenen Gedanken. Also meiste von der Zeit sind sie ja falsch. So lasst uns sicher sein, dass seine Gedankenwelt in uns ruht. Und seine Gedanke war der Wille des Vaters tun. Und der Wille des Vaters ist sein verheißenes Wort. Lasst uns heute Abend außerhalb des Lagers gehen, Herr und Jesus finden. Wir werden ihn nie finden, indem wir eine Kirche beitreten. Wir werden ihn nie finden, wenn wir die Hände schütteln von irgendeinem Prediger oder irgendeinen Glaubenssatz unterzeichnen oder irgendetwas versprechen, dass wir zur Sonntagsschule gehen, so viele Sonntage im Jahr und so weiter. Wir werden ihn nur finden in dem Wort, weil er ist das Wort. Und wie wir dann sehen, diesen Tag, wie wir dann sehen, dass in diesem Tag versprochen oder verheißen wurde, dass er außerhalb des Lagers sein würde, dass er wieder außerhalb hinausgetan würde, nun lasst uns dann auch außerhalb des Lagers gehen, bereit, um sein Schmach zu tragen, gehasst von der Welt, aber geliebt von dem einen, der uns eingeladen hat, in das Lager zu gehen. Gib es, Herr. Und wenn hier einige sind, die ihn nicht kennen und noch nie außerhalb des Lagers von irgendeiner Kirchenzugehörigkeit gegangen sind und doch bekennen, ein Christ zu sein, aber wenn du diese Dinge sagst, ich glaube, es war für einen anderen Tag, das zeigt, dass es nicht der Heilige Geist kann sein. Wie kann ein Mensch, der erfüllt ist, gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, je beim Taufe den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gebrauchen, wenn Paulus, der große Apostel, sagte, wenn ein Engel vom Himmel herniederkommt, ja, du magst das vielleicht einmal unwissend getan haben. Diese Jünger oder diese Menschen in Apostelgeschichte 19 wusste eben auch nicht anders. Aber er sagte, wenn ein Engel etwas anderes predigt, lass ihn verflucht sein. Ja, und wie kannst du irgendeinen Glaubenssatz annehmen oder irgendein Ismen oder irgendetwas anderes, wenn die Bibel sagt, dass die Verheißung für euch ist, dieses Gleiche, diese wirkliche Taufe des Heiligen Geistes. Wie kann der Heilige Geist, der das Wort geschrieben hat, in dir das Wort verleugnen? Wie kann es verleugnen, wenn derselbe Heilige Geist selbst sagt, wenn irgendeine Person hinzufügen wird oder wegnehmen wird von diesem Wort, dann wird sein Teil aus dem Buch des Lebens weggenommen? Wie kann der Heilige Geist dann etwas von dem Wort wegnehmen oder hinzufügen? Mein Freund, sowohl hier in dieser sichtbaren Welt, wo das sowohl hier in dieser unsichtbaren Welt, wo das Tonband laufen wird, also jetzt unsichtbar zu uns, lass das tief in deinem Herzen hineingehen, diese Botschaft von heute Morgen, diese Belehrung. Wir sehen nämlich, wo wir sind, diese Armenbotschaft, nicht? Wenn du noch nie dieses Rezept genommen hast, wovon ich soeben sprach, möchtet ihr es jetzt nicht empfangen? Wir sind hier, um alles zu tun, was wir können, um dir zu helfen. Ich bin nur ein Zeuge. Ich bin nur, und das ist in Amerika, ist das ein bestimmter Mann, einer, der Wahlstimmen sammelt für irgendein anderer. So wie wir das jetzt hier in Louisville haben, Demokratische Partei von Kentucky. Also sie bauen jetzt eine Stadtrampe oder ein Podium für ihr Mann, dass er gewählt wird. Aber ich baue auch eine Stadtrampe, ein Podium für meinen Herr. Wollt ihr ihn nicht heute Abend als dein Eigentum empfangen? Und nun, mit unserer Häupte gebeugt und unser Herz auch in diesem Moment, möchtet ihr nicht eure Hände heben und sagen zu Gott, nicht zu mir, ich bin nur ein Mensch. Erhebet eure Hände zu Gott und sagt, Gott sei mir gnädig. Ich möchte ganz bestimmt alle die Dinge, wo ich jetzt von gehört habe, ich möchte außerhalb des Lagers gehen und ich kümmere mich nicht darum, was irgendjemand sagt. Gott möge euch segnen. Och, wie viele Hände, wie viele Hände. Oh, ich möchte außerhalb des Lagers gehen. Oder er sagt, ich möchte gehen ohne das Lager. Also ich kümmere mich nicht darum, was es mir kostet. Ich werde mein Kreuz aufnehmen und es jeden Tag tragen. Ich werde außerhalb des Lagers gehen. Ich kümmere mich nicht darum, was die Menschen über mich sagen. Ich möchte ihnen folgen, außerhalb des Lagers. Ich bin bereit zu gehen. Himmlischer Vater, du hast diese Hände gesehen. Vielleicht hunderte Leute oder mehr in diesem Gebäude haben ihre Hände gehoben. Herr, etwas ist ganz nahe bei denen jetzt. Irgendeine andere Person, die Person Christi, unsichtbar für das natürliche Auge. Und hat diese Entscheidung verursacht in ihnen. In ihrem eigenen Leben. Und sie wissen, auch sie kennen auch ihr eigenes Leben, wenn sie in diesen Spiegel hineinschauen. Sie sehen, dass etwas fehlt. Und sie möchten ihr Leben geformt haben in Übereinstimmung mit der Verheißung Gottes. Und sie haben ihre Hände gehoben mit tiefer Ernst. Hilf ihnen, Herr, zu dieser großen Tür heute Abend vom Schafstall oder durch diese Tür. Möge sie lieblich und demütig hineinkommen. Gib es. Sie sind dein, Herr. Handel du mit denen. Und nun, sie hätten diese Entscheidung nicht treffen können, sie hätten ihre Hände nicht heben können, ohne ein übernatürliches Etwas. Es zeigt, dass ein Leben irgendwo ist, denn in Übereinstimmung mit der Wissenschaft, mit Schwerkraft, würde ihre Hände unten sein. Aber etwas hat ihre Gedanken getroffen, wodurch sie diese Gesetze der Schwerkraft trotzen und ihre Hände gehoben haben in der Richtung von ihr Schöpfer, der sie gebracht hat. Ja, und ich möchte den ganzen Weg gehen. Ich möchte heute Abend außerhalb des Lagers gehen. Herr, das Taufbassin ist bereit für die erste Handlung nach der Bekehrung. Dann nämlich es getauft werde. Und eine Verheißung, dann nach dem Getauftsein, eine Verheißung, den Heiligen Geist zu empfangen. In diese letzten Tage ein Zurückrufen zu dem ursprünglichen Glauben, zu diesem originalen Rezept. Wir sehen zu viele Leute, die weg von Christus sind. Sie sterben unter diese menschengemachten Rezepten. Sie mögen vielleicht sehr gut sein in ihrer Denomination, aber Herr, ich möchte dein Rezept. Du bist unser Arzt. Und es gibt einen Arzt, es gibt einen Doktor, es gibt Balsam in Gilead, es gibt einen Arzt hier heute Abend, um jede Sünde, kranke Seele, um jede Sünde, sündig kranke Seele zu heilen und um jede physische Wesen zu heilen. Große Doktor aller Zeiten, große Schöpfer vom Himmel und Erde, komm jetzt. Möchtest du nicht unter uns und zu uns sprechen im Namen Jesu Christi? Und während ein jeder betet in seinem Herzen, Herr Jesus, hilf mir jetzt. Und wenn du noch nie getauft worden bist und du bist überzeugt, ich habe ja nicht vom Taufe gepredigt, aber du bist überzeugt, dass du auch in der christlichen Taufe getauft werden solltest, der einzige Weg, worauf irgend jeder Christ, aber auf jede Christ, ja, was wo, wenn du heraufkommst, anders getauft, und der gleiche Jesus, der sagte, wer ein Wort hinzufügt oder wegnimmt, der wird rausgenommen werden, sein Teil von dem Buch des Lebens, Jesus sagte, und er sagte, die ganze Schrift ist inspiriert und muss erfüllt werden. Nun, ihr wisst jetzt anders, ja, und was wird ihr damit tun, was wirst du damit tun? Und wenn du nur eine Sensation gehabt hast oder irgendetwas, ich glaube in Sensationen, und wenn du nur getanzt hast im Geist und durch Zunge gesprochen, ich glaube auch darin, aber wenn das alles ist, soweit du gekommen bist, wenn ich das richtig übersetze, und dein Geist in dir sagt dir, das Wort nicht zu folgen, obwohl du weißt, dass es richtig ist, dann ist etwas falsch mit dem Geist. Es ist nicht der Heilige Geist. Es kann es nicht sein, seht ihr? Es würde nämlich sein eigenes Wort ausweisen, bestätigen, das wisst ihr auch. Und ihr könnt euch jetzt bereit machen, um zu kommen, während wir beten. Jesus von Nazareth, komm jetzt nun und sprich jetzt zu jedem Herz. Ich übergebe sie an Christus. Ich übergebe sie dir. Möge sie alle diese Hände, sie sind Trophäen von deiner Botschaft, Herr, von dir und von deiner großen, erhabenen Gegenwart, die jetzt unter uns ist. Jeder Mann, der ein Empfinden hat für den Geist, kann dir jetzt sagen, dass er hier ist. Dieses große Gefühl der Heiligkeit gibt es, Herr, jetzt gerade im Namen Jesu Christi. Und nun mit unseren Häupten gebeugt, wenn da irgendein Mensch ist, der getauft werden möchte im Namen Jesu Christi, möchte sich bekehren, möchte die Taufe des Geistes suchen. Hier gibt es einen Raum an meiner linken Seite, für die Frau an der rechten Seite. Und da ist schon jemand, der dir da instruieren wird. Da gibt es auch Taufkleidung, die weiter alles. Nun, während wir unsere Häupte gebeugt halten, singen wir, ich kann mein Retter rufen hören. Also ich habe diese Predigt, jetzt die Predigt zu Ende, ich habe diese Predigt genannt, hinter dem Lager gehen, aber es sollte doch vielleicht besser sein, außerhalb des Lagers gehen.